Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Die Infektionszahlen in Deutschland steigen seit Wochen wieder, viel zu früh nach Ansicht von Experten und Politikern, denn der Herbst kommt ja erst noch. Deswegen hat die Kanzlerin heute mit den Ministerpräsidenten beraten, zum ersten Mal nach 2 Monaten wieder. Gesucht wurde eine gemeinsame Linie, gefunden wurde sie aber nicht immer.
Wir haben uns heute darauf verständigt, mit Ausnahme eines Bundeslandes, Sachsen-Anhalt, aber 15 Bundesländer haben sich darauf verständigt, ein Mindestbußgeld von 50 Euro festzulegen.
Das sagt Angela Merkel. Was sagt dazu die Opposition? Das erfahren wir gleich von Maria Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Außerdem weiter Proteste in Belarus. Doch Machthaber Lukaschenko zieht die Daumenschrauben an und bekommt Unterstützung von Russland. Und in Neuseeland ist das Urteil gegen den Christchurch-Attentäter gefallen, das härteste in der Geschichte des Landes. Doch zunächst nach Berlin. Bund und Länder wollten möglichst einheitliche Regelungen, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. Doch das gelang auf der Videoschalte von Kanzlerin und Ministerpräsidenten nur teilweise. Frank Capellan.
5,5 Stunden haben sie gerungen und nur wenig einheitlich festgeschrieben. Die Kanzlerin, der CSU-Chef, der erste Bürgermeister von Hamburg, alle drei können nicht schönreden, wie zäh diese Verhandlungen gewesen sein müssen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht von verschiedenen Charakteren, die sich da zusammenraufen mussten. Das Ergebnis aber könne sich sehen lassen, meint er. Kurz zuvor aber hat er unterstrichen, Bayern wird weiterhin kostenlose Corona-Tests für alle anbieten. Angela Merkel hingegen erklärt, Urlauber, die in Risikogebieten waren, müssen in jedem Fall in die Quarantäne, die frühestens nach 5 Tagen durch einen Negativtest beendet werden kann. Merkel versichert ausdrücklich, wer in dieser Zeit nicht arbeiten kann, der muss finanziell dafür gerade stehen.
Wir werden kurzfristig eine Rechtsänderung anstreben, mit dem Ziel, dass bundeseinheitlich eine Entschädigung für den Einkommensausfall dann nicht gewährt wird, wenn eine Quarantäne aufgrund einer vermeidbaren Reise in ein bei Reiseantritt schon ausgewiesenes Risikogebiet angetreten wird.
Lange wurde über diesen Punkt gesprochen. Das Bundesinfektionsschutzgesetz muss geändert werden. Von bezahltem Urlaub auf Kosten der Steuerzahler war schon die Rede, weil nach derzeit gültiger Rechtslage der Staat für den Verdienstausfall aufkommen müsste. Statt mit sogenannten Aussteigerkarten im Flugzeug soll nun zudem digital erfasst werden, wer wo gewesen ist. Die Gesundheitsämter sollen damit die Einhaltung von Quarantänevorschriften möglichst schon ab dem 1. Oktober besser verfolgen können. Wie schwer sich die Bundesländer allerdings mit einheitlichen Regeln tun, zeigt das Bußgeld für Maskenverweigerer. Ein Mindestsatz von 50 Euro ist zwar beschlossen, nach oben aber sind keine Grenzen gesetzt und Sachsen-Anhalt will als einziges Bundesland keine Strafe erheben. Ministerpräsident Rainer Haseloff, Christdemokrat, begründet den Schritt in eigener Pressekonferenz, noch ehe sich die Kanzlerin öffentlich zum Thema äußert.
Bei uns haben wir ja ein wesentlich schärferes Schwert. Bei uns gibt es ein Beförderungsverbot und ohne Mund-Nasen-Schutz.
Angela Merkel will dennoch sicherstellen, dass die Bußgelder insbesondere im Regional- und Fernverkehr nicht durch die Bundespolizei eingetrieben werden müssen. Die Verkehrsminister sollen nun dafür sorgen,
dass nicht ein Bußgeld, sondern ein wie ein Bußgeld wirkendes erhöhtes Beförderungsentgelt eingeführt werden kann. Der Unterschied ist, dass dies dann auch von den Beschäftigten in der Bahn direkt erhoben werden könnte.
Völlig uneins gingen Bund und Länder mit Blick auf Teilnehmerbeschränkungen bei privaten Feiern auseinander. Zahlreiche Länder lehnen die vom Bund geforderte Maximalzahl von 25 Personen ab. Über Weihnachtsmärkte und Karneval soll später entschieden werden. Großveranstaltungen wie Konzerte und Sportevents sollen allerdings bis Jahresende verboten bleiben. Das hat aus Sicht von Markus Söder auch Folgen für die Wiederzulassung von Zuschauern bei Spielen der Fußball-Bundesliga.
Deswegen ist es auch beim Fußball nicht sinnvoll, jetzt im September mit Zuschauern zu starten. Es ist in einer steigenden Infektionszahl ein falsches Signal, weil der Fußball auch eine Auswirkung hat auf Kultur und andere Veranstaltungen, wenn wir jetzt sagen würden, wir geben alles frei.
Und auch mit Blick auf generelle Vorschriften für Deutschlands Schulen blieb die heutige Runde ohne konkrete Beschlüsse. Etwa hinsichtlich der Regeln zum Maskentragen. Hier geht der Appell an die Kultusminister, sich erneut mit der Thematik zu beschäftigen.
Der Bericht von Frank Capellan und über die Beschlüsse oder auch Nichtbeschlüsse können wir jetzt sprechen. Und zwar mit Maria Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
War das ein guter Tag im Kampf gegen die Pandemie in Deutschland?
Also es war überfällig, dass wir zu einigen Regelungen kommen, die bundesweit gelten, einfach um auch die Akzeptanz in der Bevölkerung herzustellen und auch die Nachvollziehbarkeit von Regelungen. Da sind zwar nur geringe Schritte gegangen worden, also in 5 Stunden ist doch eigentlich relativ wenig entschieden worden, aber immerhin gibt es einige Fortschritte.
Mhm. Wo sehen Sie die Fortschritte vor allem?
Ich sehe die Fortschritte einmal bei der Durchsetzung beispielsweise der geltenden Maskenpflicht, aber auch beim Überdenken der Teststrategie. Wir müssen jetzt schauen, dass wir für den Herbst handlungsfähig bleiben. Es ist absehbar, dass die Testkapazitäten nicht ausreichen werden, wenn man weiter so wie jetzt symptomlos testet auf der einen Seite und gleichzeitig dann aber die Kapazitäten beispielsweise fürs Gesundheitswesen, für den Bereich Schule, Kita, aber auch die Einrichtung der Behindertenhilfe beispielsweise dann nicht vorhalten kann. Und deshalb war das wichtig.
Sie haben gerade die Einheitlichkeit bei der Durchsetzung der Maskenpflicht angesprochen. Da gibt es ja aber keine Einheitlichkeit. Sachsen-Anhalt geht einen Sonderweg, will keine Bußgelder erheben zur Durchsetzung der Maskenpflicht. Können Sie das nachvollziehen?
Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bundeseinheitliches Signal an dieser Stelle gegeben hätte, dass jeweils, wenn ich eine Regel verletze, dann auch bundesweit die gleiche Sanktion gilt. Das hätte der Akzeptanz und auch der Nachvollziehbarkeit einfach geholfen. Man muss sich ja vorstellen, wenn bundesweit eine Geschwindigkeitsübertretung in einer Ortschaft jeweils unterschiedlich geahndet würde, das würden wir ja auch nicht richtig finden.
Aber hat Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von der CDU Sachsen-Anhalt, nicht recht, wenn er sagt, bei Ihnen im Sachsen-Anhalt ist nun mal das Infektionsgeschehen niedrig. Es ist nicht so hoch wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in Ihrem Wahlkreis. Da muss es doch nicht die gleichen Knüppel geben wie dann eben bei Ihnen.
Die Maskenpflicht ist ja nun etwas, was zum Schutz, beiderseitigen Schutz gilt. Und die gilt ja in ganz bestimmten Kontexten nur. Und sie gilt da, wo eben der notwendige Abstand nicht eingehalten werden kann. Und das sollte in allen Situationen gelten. Wenn ich die Maskenpflicht habe, dann muss sie auch gleichmäßig durchgesetzt werden. Man muss natürlich sagen, es ist Länderrecht. Nur für die allgemeine Akzeptanz wäre das schon sehr förderlich. Und wir müssen ja auch sagen, Sachsen-Anhalt hat ländliche Regionen, hat aber auch andere Regionen.
Aber wenn
wir
Sie
haben nur noch ganz wenig Regionen, wo es kein Infektionsgeschehen gibt.
Aber gerade wo Sie die allgemeine Akzeptanz ansprechen, wenn wir nun mal Gegenden haben, wo es kaum Infektionen gibt und die sind, auch wenn es natürlich auch in Sachsen-Anhalt Unterschiede gibt, in Sachsen-Anhalt insgesamt zum Beispiel niedriger als anderswo, dann ist es doch möglicherweise auch eine Frage der Akzeptanz, wenn man da sagt, okay, da sind wir nicht ganz so streng wie eben da, wo es richtig rund geht, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder eben in Bayern.
Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob wir darüber reden, ob es beispielsweise Eingriffe bei privaten Feiern gibt. Da ist es tatsächlich so, dass wir sehr stark da in einen persönlichen Bereich eingreifen würden. Und da ist es völlig unverhältnismäßig, wenn man dann auch noch starre Vorgaben macht, die mit der Situation vor Ort nichts zu tun haben.
Schauen wir auf die weiteren Beschlüsse. Großveranstaltungen ohne Hygienekonzept sollen weiterhin bis Jahresende verboten werden. Richtig?
Ja, ich würde das auf jeden Fall richtig finden. Wir wissen ja alle, dass Großveranstaltungen nicht nur als Veranstaltung eine Herausforderung sind, sondern auch der Transport und Abtransport, die Wege dorthin eben eine große Schwierigkeit aufweisen. Und da ist es wichtig, dass wir da nicht zu einer Überforderung der Situation kommen. Wir wissen aus vielen Beispielen, sowohl aus dem Ausland als auch aus der ersten Phase der Corona-Infektionen, dass Großveranstaltungen da einfach ein großer Treiber sind.
An welcher Stelle hätten Sie sich denn heute mehr gewünscht?
Ich hätte mir insbesondere mehr gewünscht, dass tatsächlich eine Teststrategie für den Herbst insgesamt besprochen worden wäre. Wir haben jetzt gerade mal so ein paar Mindestpunkte, die strittig waren. Aber letztendlich kommt es ja darauf an, wie kriegen wir eigentlich den öffentlichen Gesundheitsdienst handlungsfähig? Wie kriegen wir tatsächlich die Testung gerade im Hinblick auf die besonders gefährdeten Gruppen und die Menschen in den Bereichen, die als besonders gefährdet auch gelten, hin? Das wären notwendige Dinge gewesen. Und auch, wie kriegen wir die notwendigen Kapazitäten auch gesichert, die da notwendig sind? Ich erinnere daran, dass wir jetzt im Herbst ja nicht nur es mit Corona zu tun haben, sondern auch mit einem zunehmenden Grippegeschehen, Erkältungsgeschehen, alles Symptome, die kaum voneinander zu trennen sind und eben auch nötig machen, dass wir beispielsweise die besonders gefährdeten Gruppen dann auch impfen können. Ja. Da hätte ich mir mehr gewünscht.
Maria Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Frau Klein-Schmeink, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke schön.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Stichwort Akzeptanz in der Bevölkerung ist ja gerade im Interview auch gefallen. Die ist bekanntlich nicht überall vorhanden. Am Samstag wollen die Gegner der Corona-Maßnahmen wieder eine Großdemonstration in Berlin abhalten. Gestern aber verbot die Berliner Innenbehörde die Demonstration, was wiederum für Kritik sorgt von vielen Seiten. Und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Claudia van Laak.
Nun liegt die Entscheidung beim Berliner Verwaltungsgericht. Die Stuttgarter Initiative Querdenken hat einen Eilantrag gegen das Demonstrationsverbot in der Hauptstadt eingereicht. Anhänger riefen in den sozialen Medien dazu auf, parallel zum laufenden Gerichtsverfahren weitere Versammlungen für das Wochenende in Berlin anzumelden. Dies ist unproblematisch mit einem digitalen Formular möglich. In der Folge wurde die Versammlungsbehörde mit Anträgen überflutet. Mehr als 4.000 sind eingegangen. Derweil nimmt die Debatte über das Demonstrationsverbot an Fahrt auf. Unionsfraktionschef Carsten Linnemann nannte die Entscheidung der Berliner Innenverwaltung, Zitat, selten dämlich. Sie könne zu einer zunehmenden Radikalisierung in der Gesellschaft führen. AfD-Chef Jörg Meuthen sagte im ZDF,
es kann nicht sein, dass eine Demonstration abgesagt wird, weil es da zu Rechtsbrüchen kommen könnte, sondern Recht und Gesetz sind auf einer Demonstration durchzusetzen.
Gestern hatte Berlins SPD-Innensenator das Verbot der Demonstrationen mit dem Infektionsschutz begründet. Versammlungsfreiheit bedeutet nicht, dass man das Recht habe, gegen geltendes Recht zu verstoßen, so Andreas Geisel.
Die Grundlage des Verbots ist, dass bewusst gegen Infektionsschutzregeln verstoßen werden soll und bewusst dann diese Möglichkeiten des Versammlungsrechts ausgenutzt werden sollen, um Rechtsverstöße zu begehen. Und das lässt sich der Staat nicht gefallen. Wir dürfen uns nicht auf der Nase herumtanzen lassen.
In einer Pressemitteilung war das Verbot darüber hinaus mit der Aussage begründet worden, Berlin solle nicht Reichsbürgern und Rechtsextremisten als Bühne überlassen werden. In diesem Punkt ruderte Andreas Geisel heute zurück. Dies sei seine persönliche Meinung und nicht Teil der Verbotsbegründung. Kritiker hatten moniert, Geisel messe mit zweierlei Maß und verbiete die Demo, weil sie nicht seiner politischen Meinung entspreche. Der Verfassungsschutz hat ein waches Auge auf die seit Monaten in ganz Deutschland stattfindenden Demonstrationen, an denen neben Kritikern der Corona-Politik auch Verschwörungsideologen, Esoteriker, Corona-Leugner, aber auch Rechtsextremisten teilnehmen. Ihr Einfluss auf diese Bewegung sei allerdings minimal, sagte Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang dem ARD-Magazin Kontraste.
Rechtsextremisten ist es nicht gelungen, die Hoheit über diese Demonstration, das Demonstrationsgeschehen zu bekommen. Hier sehen wir eine große Anzahl von Menschen, die den unterschiedlichsten Verschwörungstheorien anhängen, aber alles im Bereich dessen, was noch auf dem Boden des Grundgesetzes sich bewegt.
Das Berliner Verwaltungsgericht wird morgen über den Eilantrag entscheiden. Die Initiative Querdenken erklärte, die Protestaktion werde in jedem Fall stattfinden. Man werde im Zweifel bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.
Aus Berlin Claudia van Laak. Nach Belarus. Wie lange kann sich Machthaber Alexander Lukaschenko noch halten angesichts der anhaltenden Massenproteste? Derzeit sieht es eher so aus, als wären die Abgesänge der letzten Woche verfrüht gewesen. Denn Lukaschenko hat den Sicherheitsapparat weiter fest hinter sich. Und jetzt hat auch noch Wladimir Putin dem Dauermachthaber Hilfe zugesichert. Allerdings, wie so oft bei Putin, ein wenig mehrdeutig, wie Tilko Gries berichtet.
Das Interview war voraufgezeichnet. Die überraschungslosen Fragen stellte ein Angestellter des Staatsfernsehens. Die wichtigste Aussage Wladimir Putins. Alexander Lukaschenko hat mich gebeten, eine bestimmte Reserve von Sicherheitskräften zu bilden. Und das habe ich getan. Aber wir haben uns auch darauf verständigt, dass sie nicht eingesetzt wird, solange die Situation nicht außer Kontrolle gerät. Und wenn diese extremistischen Elemente, das möchte ich unterstreichen, sich hinter ihren politischen Losungen versteckend, nicht bestimmte Grenzen übertreten und Plünderungen beginnen, wenn sie nicht beginnen, Autos anzuzünden, Häuser, Banken, wenn sie nicht versuchen, Verwaltungsgebäude in Beschlag zu nehmen. Welche Einheiten der russischen Sicherheitskräfte diese Reserve nun bilden, präzisierte Putin nicht. Er sei sich mit Lukaschenko einig darin, dass zurzeit keine Notwendigkeit bestehe, einen Einsatzbefehl zu erteilen. Gegenüber früheren Einlassungen des Kremls wurde der Akzent verändert. Als Bedingung für einen Einsatz russischer Kräfte wurde nicht mehr primär eine Einmischung des Auslands genannt, sondern innenpolitische Machtkämpfe. Putin bezog die Position, dass die Gründung von überkonstitutionellen, von der Verfassung des Landes nicht vorgesehenen Gremien, die einen Staatsstreich versuchen, absolut inakzeptabel ist. Damit meinte er wohl, ohne ihn explizit genannt zu haben, den Koordinationsrat der Opposition, in dem diese versucht, der Bewegung eine Struktur zu geben. Auch Lukaschenko und die Generalstaatsanwaltschaft sprechen von einem illegalen Gremium. Das Ermittlungskomitee, eine Strafverfolgungsbehörde, lädt in diesen Tagen Mitglieder vor. Einzelne sind bereits zu Arreststrafen verurteilt worden, andere flohen aus Furcht vor Strafverfolgung bereits ins Ausland. Wladimir Putin wählte zweimal Formulierungen, die so interpretiert werden können, dass er den friedlichen Protesten im Land ein Stück Legitimität zugesteht. Im Großen und Ganzen gleicht sich die Situation jetzt aus und ich hoffe, dass alle Probleme, die es natürlich gibt, sonst wären die Leute nicht auf die Straße gegangen, das ist ja offenkundig, dass sie im Rahmen der Verfassung und der Gesetze gelöst werden mit friedlichen Mitteln. Damit sendet er ein ambivalentes Signal aus, denn dieser Hinweis darauf, dass er Probleme in Belarus sieht, steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stellt er sich klar hinter die Politik Alexander Lukaschenkos und bietet ihm für den Fall einer Zuspitzung die Hilfe russischer Sicherheitskräfte an. Der Russe bringt sich nicht als Vermittler ins Spiel, er hat keinen Dialog zwischen Oppositionsbewegung und Regierung gefordert. Außerdem wurde durch Aussagen Lukaschenkos heute bekannt, dass sich Moskau und Minsk auf die Refinanzierung eines Kredits von 1 Milliarde Dollar geeinigt hätten. Das spricht dafür, dass Russland seinen Bündnispartnern nicht vor das Problem leerer Kassen stellen will. Über die Kreditbedingungen sagte Lukaschenko nichts.
Tilko Gries aus Moskau. Und nicht nur dort ist das Thema Belarus weit oben auf der Agenda, auch bei der Europäischen Union. Die Außenminister der EU haben heute über den weiteren Umgang mit der Situation dort beraten, mit deutlichen Meinungsverschiedenheiten. Ebenfalls auf der Agenda die Türkei und der Gasstreit mit dem EU-Mitgliedstaat Griechenland. Astrid Korall fasst das Treffen zusammen.
Die Außenminister haben bei ihrem Treffen in Berlin viel zu besprechen. Zwar werden sie keine direkten Beschlüsse fassen, aber sie geben die Richtung vor, wie die EU mit den zahlreichen aktuellen Konflikten umgehen will. Da sind unter anderem die Ereignisse in Belarus. Die EU will Sanktionen verhängen, konkret Einreiseverbote und Kontosperrungen gegen 15 bis 20 Personen, die für Wahlfälschungen und Gewalt gegen Demonstranten verantwortlich sein sollen. Präsident Lukaschenko habe die Unterdrückung von Oppositionellen noch einmal verschärft, sagte Außenminister Heiko Maas.
Deshalb müssen wir uns als Europäische Union heute darüber unterhalten, wie wir den Druck auf Lukaschenko verstärken können. Das heißt, die Sanktionen, die wir bereits auf den Weg bringen, ob sie ausreichen oder ob aufgrund der aktuellen Ereignisse wir dort noch einmal nachlegen müssen.
Gerade baltische Staaten fordern, den Druck auf Belarus zu erhöhen, ein klareres Signal zu senden und die Sanktionsliste um weitere Namen zu erweitern. Die derzeit vorliegende habe nur Symbolcharakter und sei keine ernsthafte Antwort auf die Ereignisse, befand Litauens Außenminister Linas Linkevičius.
It's definitely not sufficient. It's not serious reaction.
Sanktionen gegen Belarus sind ein Punkt, über den die Außenminister diskutieren, der Umgang mit der Türkei ein anderer. Die liefert sich mit den EU-Mitgliedern Griechenland und Zypern wegen Erdgasvorkommen im Mittelmeer einen heftigen Konflikt, der sich weiter zuspitzt. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg kritisierte Ankara deutlich und sprach sich dafür aus.
Dass wir eine wirkliche Grundsatzdebatte zur Türkei führen. Ich glaube, langsam sollte auch der letzte Träume in Europa aufwachen, was die Beziehungen EU-Türkei betrifft. Und wir brauchen hier einen Reality-Check und die Europäische Union sollte eine klare Kante zeigen, wenn sich Ankara so verhält und eine solche Diktion und solche Maßnahmen an den Tag legt, wie es derzeit der Fall ist.
Im Mittelpunkt der heutigen Gespräche stehen zunächst mögliche weitere Sanktionen gegen die Türkei. Einige Länder fordern sie nachdrücklich. Der zyprische Außenminister Nikos Christodoulides verknüpfte die Konflikte in Belarus und den mit der Türkei. Die EU dürfe keine unterschiedlichen Standards anlegen. Es gehe auch um ihre Glaubwürdigkeit.
So it's very important to protect also the credibility of the European Union.
Heiko Maas allerdings warnte, die beiden Konflikte miteinander zu verbinden. Wenn die EU damit beginne, werde sie handlungsunfähig. Der deutsche Außenminister betonte, man brauche eine diplomatische Lösung des Streits im östlichen Mittelmeer, direkte Gespräche zwischen den Beteiligten.
Die Voraussetzungen für diese Gespräche sind, dass die Manöver, die es gibt im östlichen Mittelmeer, beendet werden. Dazu kann jede Seite ihren Beitrag leisten und damit den Raum schaffen für diplomatische Gespräche. Denn sicherlich werden sich die Parteien nicht an den Tisch setzen, wenn sich Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer gegenüberstehen.
Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach eigenen Worten sehr beunruhigt über die Ereignisse im Mittelmeer. Deutschland versucht seit Wochen, in dem Konflikt zu vermitteln, bislang allerdings ohne Erfolg.
Der Bericht von Astrid Korall. 23.31 Uhr ist es. Hier ist der Deutschlandfunk mit unserer Sendung Das war der Tag. Zeit für unsere Kurzberichte. Wir bleiben bei der EU. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sucht einen neuen Handelskommissar. Jakob Mayer.
Die EU-Kommissionschefin hat der irischen Regierung am Mittag ihre Wünsche übermittelt. Dublin soll eine Kandidatin und einen Kandidaten benennen für die Nachfolge des zurückgetretenen Handelskommissars Phil Hogan. Bis das geregelt ist, wird der stellvertretende Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis den Bereich Handel übernehmen. Wie die Ressorts nach dem Wechsel verteilt werden, will Ursula von der Leyen nach eigenen Worten später entscheiden. Es ist nicht ausgemacht, dass Irland die Zuständigkeit für den Handel behält. Die Präsidentin könnte nach Hogans Rücktritt die Zuständigkeiten neu ordnen. Der irische Politiker hat gestern seinen Amtsverzicht erklärt, weil er Corona-Regeln in seinem Heimatland missachtet hatte. Ein Fehler, sagte Hogan, aber ich habe keine Gesetze gebrochen. Handelsexperten im EU-Parlament werten den Rücktritt als Verlust. Sie sehen die Kommission in einem entscheidenden Augenblick geschwächt, mit Blick auf die schwierigen Verhandlungen mit den USA und China und auf die stockenden Post-Brexit-Gespräche. Als mögliche Nachfolger werden Irlands Außenminister Simon Coveney und der frühere EU-Botschafter in Washington David O'Sullivan genannt, außerdem die Europaabgeordnete Merit McGuinness.
Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bekanntlich schon auf ein Billionenbudget geeinigt, doch das EU-Parlament fordert Nachbesserungen. Heute haben die Verhandlungen begonnen. Holger Beckmann.
Eigentlich ist alles unter Dach und Fach, aber eigentlich auch nicht. Denn die 27 europäischen Staats- und Regierungschefs hatten sich im Juli nach zähen Verhandlungen geeinigt auf ihren gemeinsamen Corona-Rettungsfonds und auf den künftigen Finanzrahmen der EU, alles zusammen gut 1,8 Billionen Euro schwer. Allerdings, dieser Einigung muss das Europäische Parlament noch zustimmen. Und das ist keineswegs sicher. Eine Mehrheit der Abgeordneten verlangt Nachbesserungen, vor allem an der Stelle, wo Zahlungen aus dem EU-Haushalt an die Einhaltung europäischer Werte beim Thema Rechtsstaatlichkeit verknüpft werden sollen. Hier wollen viele Parlamentarier, dass die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien, etwa eine unabhängige Justiz sowie Presse- und Forschungsfreiheit, Bedingung dafür ist, wenn ein Mitgliedsland Geld aus europäischen Töpfen bekommen will. Dagegen gibt es Widerstand aus Osteuropa, vor allem aus Ungarn und Polen. Mehr Geld verlangt das EU-Parlament für den Klimaschutz. Die heutigen Gespräche sind der Auftakt für Verhandlungen, die sich lange hinziehen könnten, heißt es in Brüssel, möglicherweise bis weit in den Herbst.
Auch um den Kohleausstieg wurde lange gerungen. Ab heute können die Mittel für den Strukturwandel in den betroffenen Regionen fließen. Alex Krämer.
Bis zu 40 Milliarden Euro vom Bund sollen nach Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt fließen. 14 Milliarden davon gehen direkt an die Länder, die darüber entscheiden, was damit passiert. Weitere 26 Milliarden wird der Bund für eigene Projekte in den Braunkohleregionen ausgeben. In Brandenburg zum Beispiel für den Ausbau der Bahnlinie Berlin-Cottbus-Görlitz zur ICE-Strecke, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel für die Bahnlinie Köln-Aachen oder den Ausbau der Kölner S-Bahn. In der heute unterzeichneten Vereinbarung geht es um Projekte für die kommenden 2 Jahre. 2 Milliarden Euro gibt es dafür insgesamt. Das Geld fließt zum Beispiel in neue Forschungsinstitute rund ums Thema Luftverkehr, elektrisches Fliegen und effizientere Motoren. Mehrere Forschungsinstitute sollen dafür eingerichtet werden, sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in den ostdeutschen Braunkohlerevieren. Erklärtes Ziel von Bund und Ländern ist es, möglichst viele neue Arbeitsplätze zu schaffen, bevor die alten in der Braunkohle wegfallen. Der Ausstieg aus der Braunkohle ist endgültig für 2038 anvisiert.
Die FDP klagt vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Solidaritätszuschlag. Lothar Lenz.
Die FDP-Fraktion im Bundestag will den Solidaritätszuschlag abschaffen, mit einer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die vor fast 30 Jahren eingeführte Sonderabgabe für die deutsche Einheit sei nicht mehr zeitgemäß, heißt es in der Begründung der Klage. Schon seit Jahren nehme der Bund durch den Soli mehr ein, als überhaupt noch in den Osten fließe, sagte der FDP-Finanzexperte Florian Tonka in Berlin. Damit dienten die Einnahmen aus dem Soli dem regulären Bundeshaushalt und das sei verfassungswidrig. Die FDP will erreichen, dass Karlsruhe das geltende Gesetz für nichtig erklärt und den Steuerzahlern den bereits gezahlten Soli für 2020 zurückerstattet. Zurzeit beträgt die Sonderabgabe rund 5,5% der Einkommensteuer. Auch auf die Körperschaftssteuer, also die Einkünfte von Unternehmen, wird der Solidaritätszuschlag erhoben. Nach geltender Rechtslage wird der Soli vom nächsten Jahr an nur noch für Spitzeneinkommen fällig. In Karlsruhe liegen bereits Beschwerden zum Solidaritätszuschlag vor. Die Finanzbehörden der Länder hatten deswegen Steuerbescheide nur unter Vorbehalt erteilt.
Der Mann, der vor gut einem Jahr einen Jungen vor einem einfahrenden Zug in Frankfurt am Main geschubst hat, ist offenbar nicht schuldfähig und soll dauerhaft in eine psychiatrische Klinik. Heike Borufka.
Das haben Staatsanwaltschaft, Nebenkläger und die Verteidigung in ihren Plädoyers vor dem Frankfurter Landgericht gefordert, weil der 41-Jährige schuldunfähig sei. Sie folgten damit dem Gutachten des Sachverständigen, der Habte A. als schwer und unheilbar geisteskrank beschrieben hat. Seine Form der Schizophrenie mache ihn apathisch und vollkommen emotionslos. Er sei von Ängsten und Wahnvorstellungen geprägt, die ein gesunder Mensch nicht nachvollziehen könne. Anders als die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung sehen die Opfer in der Tat an dem Jungen einen Mord und einen Mordversuch an der Mutter des Kindes, die den Stoß vor den Zug überlebt hat. Der Vater des getöteten Jungen, der den kompletten Prozess verfolgt hat, sprach den Beschuldigten am Ende direkt an. »Warum haben Sie meinen Sohn ermordet? Warum haben Sie das getan?«, hat er ihn gefragt. Doch der Beschuldigte hat darauf nicht reagiert. Morgen wird das Urteil erwartet.
Hurricane Laura ist im Südwesten der USA auf Land getroffen und hat schwere Schäden verursacht. Auch Todesopfer hat es gegeben. Claudia Sarre.
Im US-Bundesstaat Louisiana starben mindestens 4 Menschen infolge des Hurrikans, darunter ein 14-jähriges Mädchen. Der Gouverneur von Louisiana, John Bel Edwards, sagte, Rettungskräfte rechneten damit, noch mehr Opfer zu finden. Die Menschen kamen in ihren Häusern in den Orten Vernon, Jackson und Arcadia ums Leben. Umgeknickte Bäume hatten die Gebäude zum Einstürzen gebracht. Wirbelsturm Laura war in der Nacht mit Windgeschwindigkeiten von 240 Kilometern pro Stunde auf die Golfküste in Louisiana und Texas gerast. In Westlake brannte eine Chemikalienfabrik, das laut Polizei ein Chlorgasleck gegeben hatte. Andernorts deckte der Sturm Dächer ab, riss Fassaden weg und ließ Strommasten umstürzen. Straßen und Häuser wurden überschwemmt. Rund 600.000 Einwohner waren zuvor aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Unterbringung der Bevölkerung in Notunterkünften jedoch nicht einfach. Vor fast genau 15 Jahren hatte der Jahrhundert-Hurrikan Katrina Louisiana heimgesucht. Damals starben mehr als 1.800 Menschen. An diesem Wochenende will US-Präsident Trump die vom Sturm betroffenen Landesteile besuchen.
In Argentinien wüten schwere Busch- und Waldbrände. Ivo Maruschek.
Betroffen ist vor allem das größte Feuchtgebiet des Landes, das Delta des Rio Paraná. Aber auch in den Bergwäldern der Provinz Córdoba kämpft die Feuerwehr gegen zahlreiche Brandherde. Nach Angaben der Zeitung La Nación sind 1750 Quadratkilometer Wälder und Buschland abgebrannt. Das entspricht der doppelten Fläche der Stadt Berlin. Der Winter war in diesem Teil Südamerikas ungewöhnlich trocken, sodass die Feuer sich fast ungehindert ausbreiten. Bislang hieß es, die Brände seien unbeabsichtigt entstanden, allenfalls seien Feuer außer Kontrolle geraten, mit denen Felder abgebrannt werden sollten. In vielen tropischen und subtropischen Gebieten ist es üblich, Vegetationsreste auf Feldern und Weiden niederzubrennen. Doch Argentiniens Umweltminister Juan Cabandier glaubt nicht mehr an Unfälle. Nach einem Besuch in Córdoba legt er sich fest, die Brände seien mit Absicht gelegt worden und gibt damit Umweltschützern recht, die den Bauern vorwerfen, mit Absicht auch trockenes Buschland oder Wälder anzuzünden, um ihre landwirtschaftlichen Flächen zu erweitern.
Und Neuigkeiten vom Skandalunternehmen Wirecard. Ein erstes Gutachten des Insolvenzverwalters ist an die Öffentlichkeit gelangt. Arne Hell.
Wirecard galt als das deutsche Vorzeigeunternehmen im Bereich elektronisches Bezahlen. Der Verdacht, dem auch die Staatsanwaltschaft München nachgeht, ein Großteil der Einnahmen sollen Scheinbuchungen gewesen sein. Diesen Vorwurf untermauert jetzt auch ein nicht öffentliches Gutachten des Insolvenzverwalters, das WDR und SZ einsehen konnten. Demnach hatten nur wenige der weltweit mehr als 50 Konzernfirmen überhaupt eigene Einnahmen. Vielfach soll nur Geld hin und her geschoben worden sein. Insgesamt kommt der Insolvenzverwalter auf einen Schuldenberg von 3,2 Milliarden Euro. Wenn alles, was bei Wirecard noch Wert hat, verkauft werde, bliebe am Ende immer noch ein Minus von 2,8 Milliarden. Der frühere Vorstandschef Braun, der in Haft sitzt, bestreitet alle Vorwürfe. Der frühere Vorstand für die Finanzen, Masalek, ist auf der Flucht.
Fehlt noch der Blick auf die Frankfurter Börse und der kommt von Konrad Busen.
Fast 3% hat der deutsche Aktienindex bisher in dieser Woche zugelegt, was viel mit Spekulationen auf Jerome Powell zu tun hatte. Heute nun hat der US-Notenbankchef geliefert, was man an den Märkten von ihm erwartet hatte, und die Nachricht zündete nicht mehr. Mit einem kleinen Minus hat der DAX den Donnerstag beendet bei 13.096 Punkten. Powell stellte in Aussicht, dass die Federal Reserve in Zukunft nicht mehr eng fixiert sein will auf das Inflationsziel von 2% Anstieg der Verbraucherpreise, sondern dass, wenn die Inflationsrate mal eine Weile unter 2% war, die Geldpolitik darauf abzielen kann, dass die Preise auch mal eine Weile mit einer Rate von mehr als 2% steigen. Da im Moment und auch schon seit einer ganzen Weile die Preissteigerung in den USA weit, weit unter 2% ist, bedeuten die Sätze Powells, die Geldpolitik dürfte noch sehr viel länger so großzügig bleiben, die Zinsen so super niedrig. In den USA hat diese Spekulation ja bereits Rekorde am Aktienmarkt produziert, vor allem bei Hightech-Aktien. Gerade das, also dass die Gewinne zwischen den Branchen so ungleich verteilt sind, macht aber Finanzprofis immer mehr Sorge. Etwa Michael Gayed von der Fondsgesellschaft ATAC.
Because if you don't have broad participation in those other stocks, in those other companies that are probably more reflective of the facts on the ground for the US economy, we're not really as strong in an uptrend as people think.
Wenn die anderen Aktien am Aufschwung nicht beteiligt sind, die womöglich die Fakten der US-Wirtschaft besser reflektieren, dann ist der Aufwärtstrend nicht so stark, wie manche glauben.
23.42 Uhr, hier ist der Deutschlandfunk. Nach Erfurt, wo heute vor dem Bundesarbeitsgericht ein mit Spannung erwartetes Urteil gefällt wurde, durfte das Land Berlin eine muslimische Lehrerin mit Kopftuch unter Berufung auf das Neutralitätsgesetz pauschal ablehnen. Der klare Richterspruch: Nein. Henry Bernhard mit den Einzelheiten.
Es war nach ungewöhnlich langer Verhandlung und langer Beratung des 8. Senats ein sehr klares Urteil, das die Vorsitzende Anja Schlewing vortrug.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts führt eine Regelung, die das Tragen eines sogenannten islamischen Kopftuchs durch eine Lehrkraft im Dienst ohne weiteres in einer öffentlichen, bekenntnisoffenen Gemeinschaftsschule verbietet, zu einem unverhältnismäßigen Eingriff in die Religionsfreiheit nach Artikel 4 Grundgesetz.
Somit bekam die Klägerin, eine Informatikerin, Recht, die an Berliner Schulen als Quereinsteigerin Mathematik und Informatik lernen wollte. Beim Einstellungsgespräch aber darüber informiert wurde, dass sie das mit Blick auf das Neutralitätsgesetz nur ohne Kopftuch tun könne. Das Berliner Neutralitätsgesetz verbietet es Lehrern an staatlichen Schulen, im Dienst religiöse Symbole oder Kleidungsstücke zu tragen. Dadurch fühlte sich die Informatikerin in ihrer freien Religionsausübung gemäß Artikel 4 Grundgesetz behindert und ihre Rechte nach dem Antidiskriminierungsgesetz beschnitten. Darin gab ihr das Bundesarbeitsgericht heute Recht. Das Berliner Neutralitätsgesetz müsse verfassungskonform ausgelegt werden, so das Bundesarbeitsgericht. Das heißt, dass die religiöse Symbolik nur bei konkreter Gefahr für den Schulfrieden oder für die staatliche Neutralität verboten werden dürfe, erläuterte die Gerichtssprecherin Stefanie Rachor.
Also beispielsweise gibt es in einem bestimmten Teil eines Bezirks schon länger Störungen, dass also zum Beispiel Religionsstreitigkeiten ausgefochten werden, dann könnte es auch eine Anwendung finden.
Die Rechtsvertreterin des Landes Berlin, Sayran Atesh, sie ist Anwältin, Frauenrechtlerin und Begründerin einer liberalen Moschee, hatte zuvor in der Verhandlung argumentiert, dass Kindern auch das Recht auf negative Religionsfreiheit zustehe, also das Recht, mit religiöser Symbolik nicht behelligt zu werden. Dem folgte das Bundesarbeitsgericht jedoch nicht. Zur Freude von Mirjam Asset, Sprecherin des Bündnisses gegen Berufsverbot.
Ich hoffe, dass andere Bundesländer sehen, dass sie schauen müssen, ob ihre sogenannten Neutralitätsgesetze wirklich verfassungskonform sind. Und wir erwarten jetzt vom Land Berlin, dass sie eine große Informationskampagne machen, wie sie auch in den letzten 10 Jahren gemacht haben mit dem Neutralitätsgesetz, um alle zu informieren, was das jetzt bedeutet für ihre Einstellungspraxis.
Der Anwalt des Landes Berlin, Axel Gröger, kündigte an, eine Verfassungsbeschwerde zu erwägen über
die Frage, das Bundesarbeitsgericht hier sich innerhalb seiner Kompetenzen gehalten hat oder ob es eine verfassungskonforme Auslegung hätte ablehnen müssen.
Dennoch wird das Urteil vermutlich schon heute Einfluss auf die Einstellungspraxis der Länder haben.
Aus Erfurt, Henry Bernhard. Wie bestraft man jemanden, der 51 Menschen kaltblütig erschossen und seine grausamen Taten dabei auch noch gefilmt und live ins Internet übertragen hat? Für die Opfer und deren Hinterbliebenen des rechtsradikalen Attentäters von Christchurch kann es keine Gerechtigkeit geben. Und dennoch, das war ein bemerkenswertes Urteil, das die überwiegende Anzahl der Beobachter und Betroffenen eben als gerecht empfunden hat. Lebenslänglich, ohne Chance auf vorzeitige Haftentlassung. Der härteste Richterspruch der neuseeländischen Rechtsgeschichte. Lena Bodewein berichtet.
Unbewegt nahm der Angeklagte das Urteil entgegen.
In jedem Anklagepunkt wegen Mordes 1 bis 51 verurteile ich sie zu lebenslanger Haft. Diese Strafe ist ohne Bewährung.
Richter Cameron Mander hatte vorher mit Ruhe und Respekt die Taten sowie die Namen und Schicksale der Getöteten ausgeführt. Dann sagte er an den Angeklagten gewandt:
Your actions were inhuman.
Ihre Taten waren unmenschlich. Sie haben voller Absicht ein 3-jähriges Kleinkind getötet, indem sie ihn in den Kopf schossen, während er sich an das Bein seines Vaters klammerte. Dieser Terror in den letzten Augenblicken im Leben dieses Kindes ist nur ein Beispiel für die mitleidlose Grausamkeit, die sie in ihren ganzen Verbrechen gezeigt haben.
Seine Taten seien so böse, dass sein ganzes Leben im Gefängnis sie nicht wieder gut machen könnte. Lebenslang ohne Aussicht auf vorzeitige Haftentlassung, dieses Strafmaß gab es in Neuseeland noch nie. Es war ein Verbrechen, wie es Neuseeland noch nie erlebt hatte, sagte Premierministerin Jacinda Ardern. Und das ist eine Strafe, wie wir sie noch nie hatten. Aber es erleichtert mich zu wissen, dass diese Person nie wieder das Licht des Tages erblickt. Auch Hamima Tujan zeigte sich nach dem Urteil sehr erleichtert. Eine große Last ist von meinen Schultern genommen. Das Ergebnis ist das, worauf wir gehofft, wofür wir gebetet hatten. Ihr Mann ist bei dem Terroranschlag gestorben. Gestern noch hatte sie sich im Gericht an den Täter gewandt.
You put bullets into my husband and he fought death.
Du hast Kugeln in meinen Mann gejagt und er hat um sein Leben gekämpft. 48 Tage lang, 18 Operationen, bis zu seinem letzten Atemzug.
Until his last breath.
Mehr als 90 Hinterbliebene und Überlebende des Terroranschlags hatten in den vergangenen 3 Tagen Erklärungen verlesen. Beeindruckende Statements, Tränen, Wut, Vergebung, Stärke, all das war zu erleben gewesen. Die Premierministerin pries heute
the strength of our Muslim community.
Diese Stärke unserer muslimischen Gemeinschaft, die ihre Worte mit uns geteilt haben. Sie haben die fürchterlichen Geschehnisse des 15. März wieder durchlebt, um festzuhalten, was an jenem Tag geschehen ist und welchen Schmerz es hinterlassen hat. Nichts kann diesen Schmerz mindern, aber ich hoffe, dass Sie die Arme Neuseelands um sich gespürt haben, in diesen Tagen und allen, die noch kommen. Vor dem Gerichtsgebäude hatte sich eine Menschenmenge versammelt, um ihre Verbundenheit mit der muslimischen Gemeinschaft zu demonstrieren. Stundenlang sangen sie, empfingen die Angehörigen und Überlebenden, die aus dem Gericht kamen, umarmten sie. Hamima Tujan meinte:
This is New Zealand.
Das ist Neuseeland. Wir setzen wieder ein Beispiel für das große Herz der Neuseeländer, für ihre Mitmenschlichkeit, ihr Mitgefühl, ihre Solidarität. Das ist ohnegleichen. Der Terrorist hatte sich während der Anhörung und vor dem Urteilsspruch nicht geäußert. Viele hatten befürchtet, er werde das Verfahren als Bühne nutzen, um seine krude Weltanschauung der angeblichen Überlegenheit der weißen Rasse darzulegen. Doch kein Wort von ihm. Und so soll es auch bleiben, wenn es nach Premierministerin Ardern geht.
But today I hope is the last.
Ich hoffe, heute ist der letzte Tag, an dem wir den Namen dieses Terroristen nennen oder hören müssen. Er verdient eine Lebzeit der totalen Stille.
And utter silence.
Der Attentäter von Christchurch wird für immer hinter Gittern bleiben, der Bericht von Lena Bodewein. In die USA. In der Nacht wird US-Präsident Donald Trump seine Nominierungsrede für die Wiederwahl halten auf dem Parteitag der Republikaner. Trump und seine Wahlkampfstrategen senden seit Tagen die Botschaft von Law and Order. Brennende Städte gäbe es eben nur da, wo Demokraten regieren würden. Eine Anspielung auf die Proteste und Unruhen gegen Rassismus und Polizeigewalt, die das ganze Land aufwühlen und sich wieder verstärkt haben, seitdem am Wochenende in Kenosha, Wisconsin, ein Schwarzer beim Einsteigen in sein Auto von einem Polizisten mehrfach in den Rücken geschossen wurde und seitdem in Lebensgefahr schwebt. Seitdem herrscht in dem Ort der Ausnahmezustand und nun solidarisieren sich immer mehr Sportler mit den Protesten und streiken. Aus Washington, Julia Kastein.
Je ein Buchstabe aus Jacob Blakes Namen vorne auf ihren weißen T-Shirts, im Rücken 7 blutige Schusslöcher. Statt zu spielen, knieten die Basketballfrauen in der Halle. Eindringlicher Protest gegen den jüngsten Fall von Polizeigewalt. Die WNBA, die Frauenbasketballliga der USA, sagte gestern alle Spiele ab, genau wie ihre männlichen Kollegen der NBA. Die Milwaukee Bucks hatten als erste Mannschaft beschlossen, die Playoffs zu boykottieren. Ihre Heimatstadt liegt im gleichen Bundesstaat wie Kenosha. Dort hatte ein Polizist am Sonntag den schwarzen Familienvater Jacob Blake schwer verletzt. Er ist nun querschnittsgelähmt. Statt sich auf das geplante Spiel gegen die Orlando Magics vorzubereiten, schlossen sich die Bucks-Spieler daraufhin erst in der Kabine ein und gaben dann gemeinsam ein Statement ab. Wenn wir Milwaukee und Wisconsin auf dem Feld repräsentieren, dann wird von uns erwartet, dass wir unser Bestes geben und uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Das Gleiche verlangen wir jetzt von der Justiz und der Polizei. Wir fordern Gerechtigkeit für Jacob Blake und dass die Beamten zur Verantwortung gezogen werden. Auch im Profi-Baseball und Fußball wurden mehrere Spiele abgesagt und verschoben. In New York spielten die Mets zwar wie geplant gegen die Miami Marlins, aber während der Nationalhymne kniete sich Spieler Dominic Smith zum ersten Mal hin, eine in den USA umstrittene Geste des Protests. Es ist nicht leicht, ein schwarzer Mann in Amerika zu sein, erklärte der 25-Jährige danach unter Tränen.
Being a black man in America is not easy.
Es ist das erste Mal in der Geschichte des US-Sports, dass Spieler und Mannschaften in so vielen verschiedenen Sportarten aus Protest gegen gesellschaftliche Verhältnisse quasi die Arbeit verweigern.
Off the bat, it showed that there is something bigger than sports, bigger than basketball, bigger than entertainment at stake here, humanity.
Die Sportler würden verstehen, dass es hier um etwas Größeres geht als Sport und Entertainment. Hier geht es um die Menschlichkeit, so der afroamerikanische ESPN-Journalist Jesse Washington im Radiosender NPR. Noch ist nicht klar, wie lange der Boykott im Basketball dauern wird. Die Spieler von mindestens 2 Teams, die Lakers und die Clippers aus Los Angeles, wollen den Rest der Saison aussetzen. Im Laufe des Tages werden die NBA-Chefs darüber beraten. Laut US-Medienberichten soll sich vor allem Lakers Superstar LeBron James für ein vorzeitiges Ende der Saison ausgesprochen haben. Bei Twitter schrieb James: "Fuck this man, wir verlangen Veränderung, hab es satt." Ex-Präsident Barack Obama gratulierte den Basketballligen zum Aussetzen der Spiele, doch Basketballlegende Shaquille O'Neal, inzwischen Sportmoderator beim Sender TNT, findet, dass es mit einzelnen Boykotten nicht getan ist.
I'm not sure that canceling the game is gonna make a racist person say, oh, they canceled the game, I'm not going to be racist anymore.
Wegen eines abgesagten Spiels werde kein Rassist auf einmal sagen, okay, dann bin ich kein Rassist mehr. Aber im November seien ja Wahlen. Und dann gelte, sorgt dafür, dass es einen neuen Staatsanwalt gibt, einen neuen Polizeichef, einen neuen Bürgermeister und einen neuen Präsidenten.
Make sure you get a new president.
Julia Kastein aus Washington. Und jetzt zu Volker Hengst, der die Presseschau für uns hat.
Kommentiert werden die Ergebnisse der Videokonferenz von Bund und Ländern zu den Corona-Maßnahmen. Dazu schreibt die Augsburger Allgemeine: Das Ergebnis der Beratungen über den weiteren Kampf gegen Corona ist eine Enttäuschung. Denn die Regierenden haben den Flickenteppich an Maßnahmen noch größer gemacht. Von einheitlichen Regeln, wie sie sich viele Menschen ersehnen, ist Deutschland weit entfernt. Der Kölner Stadtanzeiger sieht das anders. Die Vereinbarungen sind in weiten Teilen ein Sieg der Vernunft. Bei der Bekämpfung der Pandemie ist ein einheitliches Vorgehen kein Wert an sich. Im Gegenteil. Für die Akzeptanz der Maßnahmen ist es wichtig, dass sie angemessen sind. Länder mit hohen Infektionszahlen müssen anders vorgehen als Länder, in denen es vergleichsweise wenige Corona-Fälle gibt. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle kommentiert den Alleingang von Sachsen-Anhalt, dass Maskenverweigerern als einziges Bundesland kein Bußgeld von mindestens 50 Euro zumuten will. Ministerpräsident Haseloff hat den sachsen-anhaltischen Sonderweg mit Blick auf Bus und Bahn sonderbar begründet. Weil jemand ohne Maske bei uns gar nicht mitfahren darf, brauchen wir kein Bußgeld. Denkt man an diese Logik weiter, dann müssten bald die Gefängnisse leer sein. Wofür braucht man überhaupt Haftstrafen? Straftaten zu begehen, das ist schließlich verboten. Die Badische Zeitung aus Freiburg blickt auf die Regelungen für Reiserückkehrer. Reisen in ein Risikogebiet ohne zwingenden Grund ist hochgradig unvernünftig. Dass danach nun eine strikte Quarantäne fällig und vor allem ein damit verbundener Einkommensverlust nicht mehr ausgeglichen werden soll, mag die Einsicht Einzelner fördern. Gut so. In der Pforzheimer Zeitung heißt es, am schwierigsten sind die Beschlüsse für die Reisebranche. Eine 14-tägige Quarantänepflicht nach jedem Besuch in einem Risikogebiet macht, auch wenn sie nach 5 Tagen durch einen Test aufgehoben werden kann, diesen Sektor kaputt. Denn auch Nicht-Risikogebiete können diesen Status schnell bekommen, wie gerade Paris. So kann keiner mehr planen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder kommentiert die Uneinigkeit der Bundesländer zur Teilnehmerzahl bei Feiern. Angehende Hochzeitspaare dürften aufgeatmet haben, dass sich die Kanzlerin mit der Idee, den Kreis von Feiernden bundesweit auf 50 zu begrenzen, nicht durchsetzen konnte. Allerdings, in dem Papier von Bund und Ländern steht ausdrücklich auch, dass es je nach Infektionsgeschehen regional sehr wohl eine Absenkung der Teilnehmerzahl geben kann. Und dieses Infektionsgeschehen wird aktuell auch dadurch getrieben, dass Tausende nicht darauf verzichten mochten, den Sommer mit viel Party ohne Abstand, ohne Maske zu verbringen.
Die Presseschau zusammengestellt von Milena Reimann und das war der Tag im Deutschlandfunk. Jetzt natürlich noch die Hymnen, dann folgt hier nach den Nachrichten die Radionacht. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.